Ja, wir haben ein Jahresmotto, wie jedes Jahr. Und im Treffen leitender Mitarbeiter, das ist der erweiterte Leitungskreis, haben wir eine Riesenhoffnung und Erwartung, dass Gott mit uns da etwas Besonderes tut in diesem Jahr. Blend sie doch mal ein. Aus der Fülle Gottes leben in eine Kultur der Königskindschaft Gottes hineinwachsen. Das ist unser Jahresmotto. Wie kommt es zu so einem Motto und wie ist es dazu gekommen? Im Sommer habe ich immer etwas mehr Zeit, im Urlaub auch, und dann bewege ich das so, bete drüber und habe vielleicht so ein erstes Empfinden, und ich habe dann so in mir gehabt, gemeinsam feiern könnte unser Motto sein. Wir sind sehr arbeitsorientiert, haben viel gearbeitet und so weiter. Gemeinsam feiern, zumal wir dieses Jahr 20 werden. Unsere Gemeinde ist tatsächlich 20 Jahre alt. Genaues Geburtsdatum ist 25.26. Mai. 93 wurden wir geboren als Gemeinde. Das wollen wir feiern. Dann ist es so, dann gehe ich in den kleinen Leitungskreis. Und dann mit dem Motto, was ich so in mir habe, und dann reden wir darüber, beten wir darüber. Und dann wurde aus dem gemeinsam die Fülle Gottes feiern oder aus der Fülle Gottes leben. Und damit sind wir dann in das große Leitungsteam gegangen und haben das auch geteilt, gebetet, überlegt. Und das ist so wie so eine kleine Schwangerschaft mit diesem Motto. Und das hat sich dann dort bestätigt. Dann hatten wir aber noch ein Wochenende mit unserem Community-Leiter. Das ist die nächsthöhere Leitungsebene, wo ich auch drin bin als Netzwerkleiterin. Und dann hat jede Gemeinde halt einen Community-Leiter, das ist Reinhard Rehberg. Und wir hatten ein Wochenende mit ihm. Und ich wusste, er ist sehr inspirierend. Und ich bin gespannt, was er auf dem Herzen hat, ob sich unser Motto dann bestätigt oder ob es sich nicht bestätigt. Und wie es dann weitergeht. Und es war dann so, dass es sich bestätigt hat, aber erweitert hat um eine Konkretion. Und das ist jetzt wie so ein internes Thema für uns. Und er hat gepredigt oder gesprochen zu uns aus der Fülle Gottes leben und aus dem aus einer Mentalität der Knechte in eine Mentalität der Königskinder hineinwachsen. Und damit war unser Motto bestätigt. Aus der Fülle Gottes leben, das ist sowas, was jeder versteht. Das andere ist so ein bisschen kanaanäisch. Aber ich denke, intern verstehen wir es auch, was das bedeutet. Und dann ist das daraus geworden. Und ich möchte euch hineinnehmen heute in das, was uns bewegt zu diesem Thema, was mich bewegt und auch was wir von Reinhard gehört haben. Ich werde einiges von dem weitergeben, was Reinhard uns gesagt hat und was wirklich in unser Herzen gesprochen hat. Das war, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in der Weise erlebt haben. Wir sind 14 Leute in diesem erweiterten Leitungsteam und alle waren total angesprochen, haben gesagt, ja, das ist es und das wollen wir. Wir hatten eine ganz starke Gebetszeit nach seinem predigtmäßigen Input an diesem September-Samstag. Jede Gemeinde hat eine Kultur. Eine Kultur spürt man, wenn man in eine Gemeinde kommt, in eine Gruppe kommt, auch eine Familie hat eine Kultur. Und eine Gemeinde ist ja sowas wie eine erweiterte Familie. Man hört die Kultur, wenn man die Menschen beten hört. Man hört man spürt eine Kultur an dem, was uns wichtig ist, wie man miteinander umgeht, wie unsere Zusammenkünfte sind. Das spürt man, das ist wie so ein Feeling, auch eine Atmosphäre. Es ist unterschiedlich, auch das werdet ihr auch schon gemerkt haben, wenn ihr in anderen Gemeinden seid, ist das eine. Jede Gemeinde hat ihre spezifische Kultur. Es wird daran deutlich, was uns wichtig ist, was für Werte wir haben. Man merkt es an den Gebeten, an den Liedern, die gesungen werden, an der Art, wie man zusammen ist und so weiter. Eine Kultur prägen die Menschen, die Einfluss haben in der Gemeinde, prägen die Leiter, aber auch all die, die sich einbringen. Die also sich selber einbringen. Eine Kultur hat zu tun mit unserer Herkunft, mit unseren Werten und mit den Menschen, die die Gruppe prägen. Und es gibt Kulturen, die Gott mehr entsprechen und Kulturen, die Gott weniger entsprechen. Im Exodus in der Bibel, also 2. Mose, lesen wir davon, wie Gott das Volk Gottes, sein Volk aus Ägypten, aus einer Kultur, wo sie Sklaven waren. Also sie kamen quasi aus einer Sklavenkultur, also Ägypten war natürlich keine Sklavenkultur, aber sie waren die Sklaven in Ägypten. Und er hat sie rausgeführt in die Freiheit. Und wir sehen an diesem Volk, was bedeutet, Sklave zu sein und was es bedeutet, frei zu sein. Und sie schreien als Sklaven zu Gott und er befreit sie, indem er Mose beruft, um dass Mose sie aus dem Land der Sklaverei herausführt. Auf diesem Weg gehen sie durch das Rote Meer und das Rote Meer ist ein Symbol im Neuen Testament, einmal für das Blut Christi, also für den Tod Christi, der uns befreit hat von dem, was uns versklavt, Sünde, Tod und Teufel. Und es ist gleichzeitig ein Bild auch für die Taufe. Wir sind gerettet durch die Taufe hindurch. Taufe heißt, wir haben uns Jesus hingegeben. Taufe heißt, mit ihm mitsterben und zu neuem Leben erwachen. Und das Rote Meer im Alten Testament ist wie so ein Symbol der Befreiung, die Jesus dann im Neuen Testament, also die Jesus dann vollendet hat oder vollbracht hat und von der wir im Neuen Testament lesen. Erschreckenderweise brauchen sie 40 Jahre, um wirklich frei zu werden. Warum? Nicht, weil der Weg so lang gewesen wäre, sondern weil sie vor dem gelobten Land stehen geblieben sind. Sie haben die Kundschafter ausgeschickt, die meisten werden das wissen, 12 Kundschafter, die kamen zurück, waren begeistert von dem Land. Aber die Mehrheit von ihnen, nämlich 10, hat gesagt, da kommen wir nie rein, das geht überhaupt nicht. Die sind Riesen, die haben befestigte Städte, das schaffen wir nicht. Und nur Josua und Kaleb haben gesagt, das schaffen wir, denn der Herr hat uns dieses Land versprochen und deshalb werden wir da hineingehen können. Wie war's? Mose und Kaleb und Josua wurden überstimmt. Sie gingen nicht in das Land. Und es war diese ganz, ganz erschreckende Aussage. Sie hatten ja dann auch gesagt, wären wir doch in Ägypten geblieben, wären wir doch in der Wüste gestorben. Das ist doch alles viel zu gefährlich. Und das ist doch viel zu gefährlich für unsere Kinder und so weiter und so weiter. Und Gott hat gesagt, ich gebe euch das, was ihr gesagt habt. Ihr werdet das bekommen, was ihr gesagt habt. Und es ist so brutal wie wahr. Wir werden oft bekommen, was wir gesagt haben, was wir geglaubt haben, denn sie blieben dann in der Wüste. Sie sind 40 Jahre so quasi immer im Kreis gelaufen und tatsächlich sind sie in der Wüste gestorben und nur Kaleb und Josua und ihre Kinder, von denen sie dachten, dass die keine Chance haben, kamen ins neue Land. Die Alten schauten auf die Riesen, schauten auf ihr Unvermögen und konnten so nicht auf die Verheißungen Gottes schauen. Sie konnten die Verheißungen Gottes nicht ergreifen, sie konnten ihnen nicht trauen und haben sie deshalb nicht bekommen. Es ist tatsächlich so, eine Verheißung alleine reicht nicht. Die ganze Bibel ist voller Verheißungen, voller guter Dinge für uns, aber wir bekommen sie erst, wenn wir sie ergreifen. Sonst sind es leere Worte. Wir haben hier vorne noch Bibelverse, wer noch einen ziehen möchte für dieses Jahr. Wir haben das Weihnachten gemacht und am letzten Sonntag so eine Verheißung fürs nächste Jahr. Ja, wenn da was Tolles draufsteht, was wahrscheinlich so ist, bleiben das leere Worte, wenn ihr es nicht ergreift. Also wenn wir nicht sagen, danke Jesus, das nehme ich jetzt an und darin will ich leben. Sonst bleibt es ein totes Wort. Und manche wundern sich, vielleicht haben schon so viel Verheißungen gekriegt und es hat sich nie erfüllt. Ja, wieso nicht? Das ist kein Automatismus, sondern wir müssen es ergreifen. Wir müssen es ergreifen und wir müssen es glauben und wir müssen dem vertrauen und dann wird es unsers. Und so läuft es. Glaubst du es, dann hast du es, hat schon Luther gesagt. Glaubst du es, dann hast du es. Wenn du es nicht glaubst, dann hast du es nicht. Ja. Es ist erschreckend. Sie bekommen die Frucht ihres Unglaubens. Sie bleiben in ihrem sklavischen Denken verhaftet. Sie nehmen nicht an, was Gott ihnen geschenkt hat. Und erst ihre Kinder kommen hinein. Kann es sein, dass wir auch als Christen häufig noch versklavt sind und nicht erkennen, was Gott uns alles schenken möchte? Diesem Thema wollen wir nachgehen in diesem Jahr. Ich glaube, dass wir beides bei uns finden, sowohl in unserem eigenen Leben wie in der Gemeinde, dass es Bereiche gibt in unserem Leben oder auch in der Gemeinde, wo wir in dieser Freiheit leben, wo wir in diesem gelobten Land leben, wo wir die Verheißung Gottes annehmen können, wo wir die Fülle haben. Und dann gibt es andere Bereiche, sowohl in unserem eigenen Leben wie auch in der Gemeinde, wo wir in Knechtschaft leben, wo wir die Verheißung nicht angenommen haben, wo wir wirklich wie geknechtet sind. Was sind Kennzeichen der Sklaven? Ein paar, es gibt noch viel mehr, aber das sind welche, die wir zusammengetragen haben, auch an diesem Wochenende. Sie rechnen mit Strafe. Sie glauben nicht daran, dass sie etwas ändern können. Durch mich kann ja doch nichts geschehen. Ich bin noch nur so ein kleines Männchen in der großen Welt. Sie sind nur wert, was sie leisten. Sobald sie nichts mehr leisten, werden sie weggeschmissen. Und ein entsprechendes Bewusstsein haben sie auch. Sie haben keine Hoffnung, sie sind ausgeliefert, sie haben keine eigene Identität. Sie haben Angst vor Fehlern, denn jeder Fehler könnte katastrophal sein. Sie werden weiterverkauft. Sie haben keinen Selbstwert. Es gibt noch viele Dinge, ihr könnt überlegen, was Sklaven alles so ausmacht. Was sind die Kennzeichen eines Königssohnes? Von Königssöhnen. Sie wissen, wer sie sind. Das ist tatsächlich so. Ich meine, das hat schon was, unsere Herkunft hat schon Einfluss auf uns. Ich habe eine adelige Freundin. Und diese adelige Freundin hat ein anderes, tiefes Bewusstsein als ich. Ich bin bürgerlich. Das hat nichts zu tun mit Reichtum oder Etepetete oder sonst was. Überhaupt nicht. Sondern irgendwie das tiefe Bewusstsein, hey, wir sind was Besonderes. Haben wir unsere Adligen unter uns? Nein, haben wir nicht. Heute. Ja, also ist sicher auch unterschiedlich, aber ihr ist es so. Die weiß das, habe ich immer gemerkt, auch so in Kleinigkeiten. Kann man gar nicht erklären, ist so. Als Königskinder sind wir was Besonderes. Hey, wir sind Kinder des Königs im Himmel. Das ist viel mehr als adelig. Viel mehr, als wenn man da einen Graf oder Prinz oder Prinzessin davor schreiben kann. Sie haben Macht. Königskinder haben Macht, klar. Sie haben alle Güter, die sie brauchen. Sie sind unabhängig. Also sie haben nicht jetzt sie haben nur den Vater vielleicht noch über sich, genau, wenn sie Königssöhne sind. Sie haben Siegelrecht, sie dürfen Geschäfte machen im Namen des Königs. Sie leben in Sicherheit, sie sind anerkannt, nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern durch ihren Status. Und das alles möchte Gott uns schenken in seinem Sinne, könnt's übertragen auf ihn. Jesus will uns von der Sklaverei befreien. Er hat uns in das Reich seines Sohnes versetzt und ein Sohn ist frei. Jesus selber hatte eine königliche Mentalität. Klar, er war der Sohn des Vaters. Woran kommt das zum Ausdruck? Er steht vorm Grab des Lazarus und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Wahnsinn, dieses Selbstbewusstsein. Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Und das nächste ist, Lazarus, komm raus. Und das war's. Und er kam. Und dann sagt er noch den anderen, komm, bindet ihm seine Binden ab, dass er sich auch wieder bewegen kann, wenn er jetzt schon wieder lebendig ist, seine Leichentücher. Das Bewusstsein, Königssohn zu sein, Vater, ich danke dir, dass du mich immer hörst. Wenn wir beten, hört der Himmel. Und da gibt es so Mentalitätsunterschiede, auch wie wir beten. Man kann beten, ach bitte, 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 Herr, sei doch gnädig. Ich bin ja so arm und so schwach. Ich bin der allerletzte Wurm. Würdest du bitte so gnädig sein und mein Gebet heute erhören? Ich bitte ja gar nicht viel. Ich möchte einfach nur, dass ich irgendwie durch diesen Tag komme. Amen. Das ist das Gebet eines Knechtes. Das Gebet eines Königskindes wäre vielleicht so: Vater, danke, es ist dein Tag heute, ich nehme ihn aus deiner Hand, Lob sei dir, du bist mit mir und ich bin gespannt, was du heute mit mir vorhast. Und du bist bei diesem schwierigen Gespräch dabei und bei dieser schwierigen Aufgabe und ich glaube dir, dass du mir alles gibst, was ich dazu brauche. Amen. Schaut einfach mal, wie ihr betet. Aber wir haben ja ein ganzes Jahr dazu Zeit, da auch umzutrainieren und umzulernen und diese Mentalität in uns verändern zu lassen. Mose hatte die Mentalität eines Königs. Er war zwar ein Kind der Sklaven, ein Kind der Knechte, aber er wurde ja, wie ihr euch erinnert, von der Tochter des Pharao aufgezogen. Die israelitischen Jungen wurden ja alle umgebracht von den Ägyptern und dann hat seine Mutter ihn in dieses Körbchen getan und die Tochter des Pharao hat ihn gefunden und hat ihn als an Sohnes statt aufgezogen. Und von daher war er als Adoptivkind in einer Königsfamilie aufgewachsen und er hat eine königliche Bildung bekommen. Er hat ein königliches Bewusstsein bekommen. Woran sehen wir das? Wie er lebt. Gut, er hat dann hinterher noch so eine Schlängellinie machen müssen, also so 40 Jahre Schafhirte und so. Also er brauchte noch ein Charaktertraining, denn er war arrogant geworden. Also er ist arrogant umgegangen, dann hat er dann einen Ägypter erschlagen und so. Da war, also charakterlich musste da schon noch was getan werden. Also die Charaktergeschichte bei den Königskindern, die muss schon auch bearbeitet werden. Da sind wir dann als Königskinder auch nicht frei von. Und das war bei Mose auch so, er musste dann noch durch so diese Schule in Midian, 40 Jahre Charakterschule als Hirte. Aber er hatte, was sehen wir später, doch die Mentalität eines Königssohnes, denn er war nicht einfach hörig, auch Gott gegenüber nicht. Er hat sich Gott in den Weg gestellt, er hat mit Gott diskutiert, er hat mit Gott um dieses Volk gerungen. Er hat gesagt, Gott, das geht nicht, dass du das vernichtest, weil die jetzt da irgendwas falsch gemacht haben, weil die dieses goldene Kalb gebaut haben. Nein, ich will nicht, dass du die vernichtest. Dann nimm er mich. Dann hat Gott ihm gesagt, ich schicke einen Engel für euch voraus. Und er sagt, nein, Engel nicht. Engel ist gut, aber ich will dich. Wenn du nicht gehst, dann gehen wir nicht. Wir brauchen dich. Also er war ein Partner von Gott, er war in Beziehung mit Gott, er war ein Königssohn. Kann es sein, dass es die Mentalität eines Königs braucht, um Menschen in die Freiheit zu führen? Ich glaube ja. Was ist königliche Sohnschaft? Wir sehen das im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, allerdings erst auch mal die Negativfolie. Der ältere Sohn hat als Sklave im Vaterhaus gelebt. Der hatte alles und war eigentlich Königssohn und hat als Sklave im Vaterhaus gelebt. Der jüngere Sohn hat als Sklave seiner Bedürfnisse gelebt. Aber er hat Befreiung erlebt, wurde wieder als Sohn eingesetzt und bekam den Siegelring, das Scheckbuch des Vaters. Sklavisches Denken kann das Reich Gottes nicht erben. Gottes Versorgung und die Erfüllung seiner Verheißung erleben wir nicht, wenn wir in einer Sklavenmentalität leben. Ein Zitat von Reinhard Rehberg. Er sagt, ich habe keinen Menschen kennengelernt, der übernatürliche Versorgung Gottes erlebt hat, der ein sklavisches Denken hatte. Wir würden uns wünschen, dass wir wirklich in diesem Jahr auch Jesus fragen, wo bin ich in diesem sklavischen Denken und wo möchte Gott mich befreien? Und wir würden uns wünschen, dass Gott wie so eine Befreiung durch unsere Gemeinde gehen lässt, wo wir diese Anteile, wo wir einfach gebunden sind, wo wir geknechtet sind, wo wir im Mangel leben, dass er uns da befreit. Und wir glauben, dass er da uns eine ganze Ecke weiterführen möchte. Wir sind zu einer Gemeindekultur eingeladen, die Menschen in Freiheit führt. auch die, die neu zu uns kommen, auch die, die zum Glauben kommen, dass sie gleich diese Mentalität der Königskinder erben. Wir sind als Gemeinde ein Brückenkopf Gottes in dieser Welt. Wir sind eigentlich das Dream Center Gottes, eins der vielen Dream Center Gottes auf dieser Welt. Wir sollen Inspiration sein für andere, innovativ. Ein Königskind rechnet mit dem Besten und nicht mit dem Schlimmsten. Ein Königskind hat Bewusstsein seiner Macht. Alle Verheißungen Gottes gehören mir. Ein Königskind hat deshalb auch die Freiheit, Risiken einzugehen. Wir können überwinden, wir sind eingeladen zu überwinden. Jesus ruft uns zu einer Gemeindekultur, die nicht basiert auf Furcht, sondern auf Jesus und seinem Auftrag. Oft sind wir ja so versucht, Menschen zu beschützen und zu bemuttern. Und gut, das ist jetzt bei uns nicht so, aber es gibt Gemeinden, die warnen ihre Menschen vor der bösen Welt. Wir sind berufen, in dieser Welt Brückenkopf für Gottes zu sein, in diese Welt Himmelreich zu bringen. Und wir müssen nicht warnen vor dieser bösen Welt, weil der in uns ist, ist viel stärker als der in der Welt ist. Es gab bis zum 17. Jahrhundert war es verboten, dass Christen Schauspieler sein konnten. Also es war verboten, dass sie Schauspieler als Schauspieler arbeiten konnten. Sie wurden aus der Kirche ausgeschlossen. Also was für Chancen hat man als Schauspieler in dieser Welt, etwas von guten Werten in die Welt zu bringen und in dieser Schauspielwelt als Christ zu leben? Das ist schon herausfordernd, klar. Aber warum denn soll man das nicht tun dürfen? Es ist unser Auftrag, Menschen herauszufordern. Wir sollen Menschen befähigen, Horizonte öffnen. Ich habe vor einer Woche gesagt, als es um die Jahreslosung ging, wir sind in einer freien Gemeinde, ist nicht sicher. Es kann sein, es gehen alle morgen, alle stellen ihren Dauerauftrag ein und dann verlieren wir alles und die Gemeinde ist nicht mehr da. Aber Jesus ist der Garant und Sicherheit dieser Gemeinde. Und deshalb können wir schlafen, ruhig schlafen. Und auch Lena, weil sie im Vertrauen auf Gott hinausgeht, auch ohne festes Gehalt. Weil wenn der Herr es will, gibt er das, was wir brauchen. Und wenn er es nicht will, dann brauchen wir es auch nicht. Jesus ist der Garant dieser Gemeinde. Daher dürfen wir Risiken eingehen. Und wir sind, als wir gegründet haben, vor 20 Jahren viele Risiken eingegangen. Und Gott hat uns nie enttäuscht. Und wir sind inzwischen so ein bisschen etabliert. Wir haben unser schönes Gebäude. Wir haben schöne, bequeme Stühle. Am Anfang hatten wir gar keine. Und Gott möchte wieder, ja, weitergehen. Königskinder sind verwöhnt, sie bekommen nichts Zweitklassiges. So, noch so ein Königskindergebet, so hat David mal gebetet, wenn 1000 sterben zu meiner Linken und 10.000 zu meiner Rechten, so wird mir nichts passieren. So ein Königskindgebet. Großzügigkeit gehört zu den Königskindern. Sie können alles verschenken, weil sie wissen, es gibt immer genug. Mein Vater ist das größte, großzügigste Wesen im Universum. Wenn er großzügig ist, bin auch ich großzügig. Wir haben in Berlin 25.000 Euro zusammengelegt mit 550 Leuten für die Mission und 4.600 fürs Trinkgeld, für die Hotelleute, die uns gedient haben im Hotel. Man kann auch mit Geld missionieren, indem man großzügig ist. Großzügig Trinkgeld geben, dass die Leute sich wundern und fragen, was ist denn das? Wir können mit dem wuchern, was Gott uns gegeben hat. Königskind Gottes Atmosphäre in der Gemeinde löst Verkrampfungen. Da müssen wir auch nicht mehr um unsere Plätze kämpfen, weil wir wissen, der Vater im Himmel hat einen Platz für mich. Einen ganz bestimmten, denn er hat eine bestimmte Begabung, eine bestimmte Berufung in jeden von uns hineingelegt. Und das Beste ist, wenn er das Puzzle zusammenstellt. Und es gibt ja jeden von uns nur im Original. Nur einmal. Auch ein Zwilling ist ein Original. Und für jeden gibt es einen Platz. Und da passt kein anderer drauf. Deshalb brauchen wir keine Angst davor haben, dass wir keinen Platz finden. Jünger Jesu verbreiten die Kultur Jesu dahin, wo sie hinkommen. Die Gemeinde hat den Auftrag, eine Kultur des Himmels zu verströmen. Kultur des Himmels heißt, der Himmel setzt sich durch, der Wille Gottes setzt sich durch. Im Himmel ist Fülle, im Himmel ist Autorität. Wenn mich mein Mangel bestimmt, tue ich, was mein und bestimmt, was ich tue, ist mein Mangel mein Gott und nicht der Herr. Wie können wir in diese Mentalität hineinkommen? Wir müssen die Lügen entdecken, die wir glauben. Welche Lügen glaube ich in meinem Leben, die sklavisch sind? Manchmal gibt es ganze Systeme von Lügen, die unser Leben vergiften. Zum Beispiel, wenn ich das und das mache, wird es immer schief gehen. Das ist eine mich knechtende Lüge. Wir müssen die entlarven und widersprechen, wenn es so ist. Oder wir wachsen über eine bestimmte Gemeindegröße nicht hinaus. Das ist eine Lüge. Und wenn das Haus zu klein ist, gibt es auch noch größere. Ich werde aus meinen Schulden nie herauskommen. Eine Lüge. Ich werde immer arm sein. Wo steht das in der Bibel? Wenn ich Geld ins Reich Gottes gebe, habe ich selbst nicht mehr genug. Wenn ich den Zehnten gebe, reicht es nicht mehr für mich und meine Familie. Das ist eine Lüge, weil Gott hat gesagt, ihr könnt mich prüfen. Und wenn ihr das tut, werden sich die Schleusen des Himmels öffnen. Immer wenn ich etwas Schönes erlebt habe, kommt dann etwas Schlechtes. Auch so eine Lüge. Wir müssen sie entlarven und ihnen widersprechen. Der Feind Gottes will unsere Befreiung verhindern. Er belügt uns und redet uns ein, wir seien immer noch Sklaven. Und wir müssen ihm sagen, Feind Gottes, halt den Mund, ich bin ein Königskind. Wir haben eine apostolische Berufung als Gemeinde. Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Gesandter. Es ist jemand, der in einer fremden Kultur eine neue Kultur in eine andere Kultur hineinbringt. Damals gab es hellenistische Apostel, die haben die hellenistische Kultur in andere Völker hineingebracht, sodass, wenn dann Hellenisten nachzogen, sich wohlgefühlt haben in dieser Kultur. Und wir sind berufen, als Christen in der Gesellschaft himmlische Kultur zu leben und damit Kontrastgesellschaft zu sein. Die Sohnschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes in die Welt zu bringen und damit ein Stück Himmel auf Erden. Es hat viele praktische Auswirkungen. Übers Geld hatte ich kurz schon ein paar Sätze gesagt, aber noch dieser Kernsatz, und der ist mir sehr ins Herz gefallen. Wenn mein Mangel mir sagt, was ich tun soll, zum Beispiel in der Gemeinde und im Reich Gottes, dann ist der Mangel mein Herr. Dann ist der Mammon mein Herr und nicht Gott. Dann regiert mich das Geld und nicht der Herr. Wenn wir etwas wissen, was wir von Gott her tun sollen, aber wir tun es nicht, weil wir kein Geld haben, dann herrscht über uns der Mangel und nicht der lebendige Gott. Gott möchte uns befreien. Von Knauserigkeit zu Großzügigkeit, von Mangel zu Fülle. In eine Mentalität der Freiheit. Wir haben begonnen, in manchen unserer Treffen uns am Anfang in der Weise auf den Himmel und auf Jesus zu konzentrieren, indem wir einander God-Stories erzählen am Anfang und indem wir Jesus anbeten, ob wir jetzt Musik haben oder nicht. Im Leitungskreis machen wir das immer ohne Musik. Man kann ihn auch ohne Musik anbeten und einfach ihn anbeten. Und nicht zuerst fürbitten, das und das brauchen wir noch und das brauchen wir und hierfür brauchen wir Weisheit und das brauchen wir noch und hier fehlt uns was. Sondern Jesus, du bist der Herr, du hast alle Quellen, du bist der Quell unseres Lebens, du bist alles. Und dann erzählen wir einander, was er getan hat in der letzten Woche. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, das macht nichts. Es geht auch um ein Bewusstsein dessen, dass wir sehen, was Gott uns immer schenkt. Oftmals geht es nur um einen Augenöffner. Wir denken, es ist alles so normal, aber es ist ja ganz vieles überhaupt nicht normal. Ein Wunder haben wir erlebt letzte Woche. Lutz schrieb mir das. Wir haben 20.000 Euro geschenkt bekommen von zweien von euch. Von zwei großzügigen Menschen unter euch, die Gott großzügig gemacht hat. Und das ist gewaltig. Wir haben gebetet, Herr, gib uns, wir brauchen, wir haben zu wenig. Und erweitere unsere Möglichkeiten. Wir wollen die Fassade bauen, wir brauchen noch ein paar Investoren. Martin hat uns gesagt, lasst uns doch nicht immer von Spenden reden oder Kollekten. Wir wollen nicht spenden, damit irgendein Mangel aufgefüllt wird, sondern wir wollen in das Reich Gottes investieren. Und er hat gesagt, ich brauche noch 100.000 Euro fürs nächste Jahr, für Vineyard Dach. Das haben, und wer will hinein investieren? Und 10.000 hat er schon von einer Person. Und ich glaube, dass die 100.000 zusammenkommen. Und es ist ein ganz anderes Denken. Und es wäre so schön, Gott würde uns da hineinführen. Und ich glaube, jeder persönlich hätte Gewinn davon und wir als Gemeinde auch und diese Stadt auch. Und das wünschen wir uns. Und das, ja, ich denke, das ist ein Weg von Jahren. Das geht sicher nicht von heute auf morgen. Aber diese Freiheit, das ist auch das, was auch auf dieser Leiterkonferenz, da ist so viel Freiheit. Das ist auch ein Stück die Gabe von Martin und Georgia Böhmann. Die können so viel Freiraum schaffen. Ich bin so dankbar, dass sie zu unserer Jahrestagung kommen, also Martin. Und da werden wir auch etwas von diesem schnuppern können. Von dieser Freiheit und von dieser Großzügigkeit und von dieser Wertschätzung. Und es ist Kultur des Himmels. Dass wir da etwas hineinwachsen. Wir wollen in unseren Gottesdiensten God Stories auch wieder etablieren, und zwar indem wir kleine Videos machen. Und bitte meldet euch doch bei Elke, die wird euch dann sammeln. Also es kann jeder, der eine God Story hat, entweder wie er zum Glauben gekommen ist, diese Geschichten sind meist super, super spannend, oder was er mit Gott erlebt hat. Wir wollen das auf Video aufnehmen und dann reinbeamen, um auch etwas zu sehen von dem, was Gott unter uns tut. Wie schauen wir vom Himmel her? Eigentlich ist es ganz einfach. Alles, was von Gott kommt, ist kinderleicht. Wir dürfen vom Himmel her himmlische Dinge herunterbringen auf die Erde. Der Himmel ist für uns geöffnet. Und das wollen wir erleben im nächsten Jahr. Lass uns doch beten darum. Und ich möchte gern diejenigen, die das sich eins machen wollen, einladen, aufzustehen. Die in diese Kultur der Kinder Gottes, der Königskinder Gottes hineinwachsen wollen. Ja.